Ich möchte euch heute zu Beginn ein Zitat vorlesen von Tozer. Schreibt in einem Artikel, manche von euch kennen das wahrscheinlich schon, er schreibt: Diese Welt, Spielplatz oder Schlachtfeld? Fragezeichen. In früheren Tagen, als das Christentum einen dominierenden Einfluss über das amerikanische, als Ami, das gilt auch für das europäische Denken, hatte, sahen die Menschen die Welt als Schlachtfeld. Unsere Väter glaubten an Sünde und den Teufel und die Hölle als die eine Macht, und sie glaubten an Gott und Gerechtigkeit und den Himmel als die andere Macht. Diese waren von Natur aus für immer im Gegensatz zueinander, in tiefer, ernster, unversöhnlicher Feindschaft. Ein Mensch, so glaubten unsere Väter, musste Partei ergreifen. Er konnte nicht neutral sein. Für ihn musste es Leben oder Tod, Himmel oder Hölle sein. Und wenn er gewählt hatte, auf Gottes Seite zu sein, dann konnte er offenen Krieg mit Gottes Feinden erwarten. Der Kampf würde real und tödlich sein und so lange wie das Leben hier unten dauern. Die Menschen freuten sich auf den Himmel als die Heimkehr von den Kriegen, ein Niederlegen des Schwertes, um in Frieden das Zuhause zu genießen, das für sie vorbereitet war. Predigten und Lieder in diesen Tagen hatten oft eine kämpferische Qualität und vielleicht eine Spur von Heimweh. Der christliche Soldat dachte an das Zuhause und Ruhe und Wiedervereinigung, und seine Stimme wurde klagend, wenn er über das Ende der Schlacht und den errungenen Sieg sang. Aber ob er anstürmte gegen die Geschütze des Feindes oder von dem Ende des Krieges und der Begrüßung des Vaters zu Hause träumte, er vergaß nie, in was für einer Welt er lebte. Sie war ein Schlachtfeld. Und viele waren die Verwundeten und Erschlagenen. Diese Sicht der Dinge ist zweifellos die schriftgemäße. Wie anders heute? Die Tatsache bleibt dieselbe, aber die Interpretation hat sich völlig verändert. Die Menschen sehen diese Welt nicht als Schlachtfeld, sondern als Spielplatz. Wir sind nicht hier, um zu kämpfen, sondern zum Vergnügen. Wir sind nicht in einem fremden Land, wir sind zu Hause. Wir bereiten uns nicht darauf vor zu leben, wir leben bereits. Und das Beste, was wir tun können, ist, uns von unseren Hemmungen und Frustrationen zu befreien und dieses Leben zur Fülle zu leben. Diese Einstellungsänderung der Welt gegenüber hat ihre Auswirkung auf Christen gehabt. Eine richtige Sicht von Gott und der kommenden Welt erfordert, dass wir auch eine richtige Sicht von der Welt haben, in der wir leben, und über unsere Beziehung zu ihr. So viel hängt davon ab, dass wir es uns nicht leisten können, dem gegenüber sorglos zu sein. Die Welt ist ein Schlachtfeld und kein Spielplatz. Es ist keine Pyjama-Party, was wir hier machen. Es ist Zurüstung von Soldaten. Wir sind eine Armee. Wir sind kein Freizeitclub, wir sind kein sozialer Club, wir sind die Armee Gottes. Ob uns das gefällt oder nicht, ich persönlich bin kein Fan von kriegerischer Sprache in der Bibel. Ich hätte lieber, die Bibel würde sagen, wir sind auf Urlaub. Aber es ist es nicht, unser Urlaub ist im Himmel. Wir sind in einem geistlichen Kampf. Im Epheserbrief Kapitel 6, Vers 12 heißt es: Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen Menschen, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Die Bibel ist ganz klar, es gibt einen Teufel und es gibt dämonische Mächte, und die versuchen, uns anzugreifen und uns von Gott wegzuziehen und unsere Einheit als Leib Christi zu zerstören, unsere Familien zu zerstören, unsere Beziehungen zu zerstören. Wir sind in einem Kampf. Und wir sind eine Armee. Und wir sind gemeinsam am Bauen von Gottes Reich. Davon spricht das Buch Nehemia. Es ist ein Buch des Bauens, ein Buch voll Arbeit eigentlich. Aber es ist auch ein Buch voll Kampf. Denn wenn immer wir vorangehen und Gottes Reich bauen, oder wenn wir versuchen, heile Ehen oder heile Familien zu bauen, dann wird der Feind nicht happy sein. Weil er will zerstören. Er will nicht, dass Menschen zu Jesus kommen. Er will nicht, dass Menschen heil sind. Und wir müssen das im Auge behalten, sonst werden wir sehr naiv dahin leben und wir werden ihm in die Falle gehen. Und wenn wir uns die Welt anschauen, jede zweite Ehe geht kaputt. Bei Christen ist es vielleicht ein bisschen besser, aber sehr gut sieht es auch nicht aus. Wie viele Gemeinden spalten sich? Leute, wir müssen uns als Armee sehen, nicht als Freizeitclub, dem ich mich mal anschließe, wenn ich Lust habe, dann schwimme ich mit und wenn nicht, dann schwimme ich nicht mit und naja, ist ja eh nicht so wichtig und wenn mir jemand auf den Keks geht, dann bin ich beleidigt. Nee, wir sind eine Armee. Wir müssen einander den Rücken stärken. Eine Armee, wo ein Soldat den anderen das Hackeln ins Kreuz haut, ist eine kaputte Armee. Die wird nicht lang bestehen im Kampf. So müssen wir uns sehen. So wie eine Wagenburg in frühen Zeiten, Rücken an Rücken, Seite an Seite miteinander kämpfen in diesem geistlichen Kampf. Nehemia ist ein Buch voll Bauen und es ist begeisternd zu bauen für den Herrn, aber es ist auch ein Buch voll Kampf. Und das müssen wir im Auge behalten. Und die Taktiken des Feindes haben sich nicht wirklich geändert und wir werden hier einige Prinzipien mehr lernen heute Abend. Wir sind in einem Kampf und wir haben es vor allem angewendet auf Gemeindesituationen und auf Familiensituationen. Das ist was, was Gott möchte, dass wir bauen. Seine Gemeinde, sein Reich, unsere Familien, heile Ehen, heile Kinder. Und das ist angegriffen. Im Vers 1 lesen wir im Kapitel 4, es geschah, als Sanballat und Tobia und die Araber, Ammoniter und Aschdoditer hörten, dass die Ausbesserung an den Mauern Jerusalems Fortschritte machten, weil die Breschen sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Das passiert, wenn wir anfangen wollen, etwas Geistliches zu bauen. Der Feind wird zornig. Solange wir Weichei-Christen sind und untätige Christen sind und naja, irgendwo mit dem Status quo zufrieden sind, und bequem und selbstgenügsam sind, vielleicht sogar selbstgerecht, ja, da müssen wir nicht mit viel Angriffen rechnen. Da sind wir unschädlich eigentlich. Gegen den Feind, aber auch für Gottes Reich. Da passiert nicht viel. Aber wenn wir anfangen zu bauen, wenn wir anfangen zu sagen, es ist mir nicht gleichgültig, dass meine Gemeinde in Trümmern liegt oder dass meine Beziehung in Trümmern liegt oder dass meine Ehe in Trümmern liegt oder meine Familie in Trümmern liegt. Ich finde mich nicht mehr damit ab. Sondern ich fange an, wieder aufzubauen. Dann können wir mit Widerständen rechnen. Ihr wisst ja, das Einzige, was wir tun müssen, damit eine Beziehung kaputt geht, ist nichts. Ist sehr bequem. Du musst einfach nichts tun. Nee, ich werde meine Frau nicht lieben, weil ich kriege auch nichts von ihr. Und ich werde nicht für meinen Mann da sein. Einzige, was wir tun müssen, ist nichts. Jedes kaputt. Einzige, was wir tun müssen als Gemeinde, ist nichts. Die Bibel spricht davon, dass wir einander aufbauen müssen als Leib Christi. Das ist was Aktives. Nicht Konsumentenchristen aufbauen. Dass der Leib gesund und stark wird. Aber wenn wir beginnen zu bauen, dann müssen wir mit Widerständen rechnen. Der Feind ist zornig darüber, das gefällt ihm nicht. Und wir haben letztes Mal die erste Taktik des Feindes gesehen. Das war schlicht und einfach Spott. Vielleicht lesen wir nochmal Vers 33 im Kapitel 3. Es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten. Da wurde er zornig und ärgerte sich sehr. Und er spottete über die Juden und sprach vor seinen Brüdern und zu der Oberschicht von Samaria. Er war wahrscheinlich der Statthalter dort in Samaria und wollte nicht, dass in Jerusalem da unten die Stadt wieder stark wird. Er sagt, was machen die ohnmächtigen Juden? Wollen sie Jerusalem für sich befestigen? Wollen sie zum Opfer schlachten? Wollen die geistlich was aufbauen? Wollen die wirklich geistlich reifen und geistlich weiterkommen? Gott anbeten? Wollen sie es heute vollenden? Wie lange wollen die da dran bauen? Ich meine, die haben alles liegen und stehen gelassen, um die Mauer zu bauen. Wie lange werden die das durchhalten? Werden sie es in einem Tag schaffen? Niemals. Wollen sie die Steine aus den Schutthaufen wieder zum Leben bringen? Wollen sie diese Beziehungen, die kaputt sind, wieder aufbauen? Diese Ehe, die kaputt ist, wieder zum Leben bringen? Erweckung bringen? Die sind doch verbrannt. Ist doch Schutt. Und Tobia, der Ammonit, der stand ihm bei und sagte, was sie auch bauen mögen, wenn ein Fuchs darauf hinaufspringt, reißt ihre Steinmauer ein. Ich kann mir vorstellen, wie die da mit ihren Soldaten vielleicht an der Mauer stehen und den Juden zuschauen und sie auslachen. Und vielleicht lehnt sich einer gegen irgendeinen kleinen Mauerhaufen, der noch nicht wirklich befestigt ist, und es fällt wieder ein. Es ist lächerlich. Und das ist der erste Angriff. Wenn du was für einen Gott unternehmen willst und geistlich was bauen willst, der Feind wird dir zuflüstern und wird dir sagen, dass du der größte Tor auf der ganzen Welt bist. Völlig unfähig und du hast nicht, was es braucht. Es ist lächerlich. Und so ein Stück weit ist es wahr. Wir können nicht viel tun in uns. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun eigentlich. Aber woran der Feind uns natürlich nicht erinnert, ist Philipper 4,13. Alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Jesus kann es durch mich tun. Oh Mann, ich kann dieser Schwester im Herrn nicht vergeben. Die hat mich so verletzt. Ja, glaubst du, dass Jesus vergeben kann? Durch dich. Glaubst du, dass er es tun kann? Oh Mann, ich kann meine Frau nicht lieben wie Christus die Gemeinde. Glaubst du, dass Jesus es kann? Oh, ich kann mich meinem Mann nicht hingeben, weil da ist so viel passiert in der Vergangenheit. Glaubst du, dass Jesus es kann? Glaubst du, dass Jesus das Feuer wieder anfachen kann? Alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Und wir müssen anfangen, im Glauben zu leben. Wenn wir im Schauen leben, dann ist unser christliches Leben wirklich lächerlich. Weil Gott ladet uns ein, große Dinge zu tun. Und Gott ladet uns ein, Schritte im Glauben zu tun. Und die Wahrheit ist, wir haben nicht, was es braucht. Ich habe nicht, was es braucht, um Pastor für diese Gemeinde zu sein. Es ist lächerlich. Wir haben es nicht. Wir haben nicht, was es braucht, um unsere Stadt für Jesus zu erreichen. Wir haben nicht, was es braucht, um einander zu lieben. Selbst unsere Familien, die engsten Leute dieser Welt. Wir haben nicht, was es braucht. Aber Jesus hat es. Und Jesus teilt es mit uns. Und wenn er mit uns ist, wer gegen uns? Und so müssen wir aufhören, auf uns zu schauen und diesen Lästerern in unseren Gedanken oder diesen Geschwistern, die sagen, ach, das wird nie funktionieren. Und wir müssen wirklich aufpassen in diesen Dingen. Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir einander nicht entmutigen, sondern dass wir einander ermutigen. Denn es ist so leicht, wir können zusammensitzen und uns gegenseitig bemitleiden. Oh, mein Mann liebt mich nicht so, wie er sollte. Er hat mir schon 2 Jahre keine Blumen gebracht und wahrscheinlich schon 5 Jahre nicht gesagt, dass er mich liebt. Oh, das ist wirklich schwer, Mann. Ich weiß nicht, wie du das schaffst. Ich weiß nicht, ob ich das könnte, und es ist kein Wunder, dass du nicht mit ihm intim sein willst oder dass du dich ihm verschließt, weil wir verstehen, und wir können einander ermutigen. In Sünde eigentlich, ne? Und wir können sagen, ach, meine Frau, die schläft nicht mit mir, ich habe keinen Bock, sie zu lieben, warum soll ich nicht zu ihr sein? Und wir Männer können zusammensitzen und sagen, ja, Mann. Und wir können einander entmutigen, statt zu sagen, hey, komm, was sagt Gottes Wort dir? Das ist, was Gottes Wort sagt. Du sollst deine Frau lieben wie Christus die Gemeinde. Und alles kannst du in ihm, der dich kräftigt. Keine Ausreden mehr. Wir müssen anfangen, einander zu ermutigen und einander auf Gott hinzuweisen. Nicht bei uns stehen zu bleiben. kann nicht vergeben. Der hat mir so und so viel angetan und hat mich so verletzt. Und mein Herz und noch, ja, wir verstehen das, wie furchtbar. Und ja, wir verstehen es. Wir sind alle Menschen. Aber Gott ist größer. Und das Coole ist, wenn wir Menschen ansehen, die wirklich Gott gehorsam sind. Und wirklich zu ihm gehen. Ehrlich sind. Das ist das Erste, was wir tun müssen. Haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Ehrlich sagen, Gott, ich liebe den Kerl nicht. Und ich habe gerade überhaupt keinen Bock auf die Beziehung. Oder zu vergeben. Oder zu dienen. Oder zu lieben. Oder was immer es ist. Aber Jesus, du liebst diesen Menschen. Jesus, du liebst meine Frau. Du liebst meine Kinder. Und zu sagen, Gott, ich habe versagt. Das ist Sünde. Wir müssen die Dinge beim Namen nennen. Gott, wenn ich meine Frau nicht liebe, dann ist es Sünde. Ganz egal, was sie tut. Wenn ich meinen Mann nicht untergeordnet bin, ist es Sünde. Ganz egal, was er tut. Solange er nichts verlangt, was gegen Gottes Wort ist. Wenn ich mich ihm körperlich entziehe, ist es Sünde, weil Gott dein Wort sagt, entzieht euch einander nicht. An dem Punkt müssen wir erstmal kommen, zu sagen, hey, das ist so. Und ich glaube, die Gefahr ist, dass wir einander entmutigen und in unserer Sünde eigentlich, wenn wir wirklich ehrlich sind, ermutigen und sagen, hey, ja, wir verstehen. Statt dass wir sagen, nee, Gottes Wort sagt es. Und in Christus kannst du alles. Und er wird dich stärken. Und geh zu ihm, ich fange an, mit dir zu beten. Ich fange an, dich zu ermutigen. Und wenn wir Schritte im Glauben tun, dann werden sich Dinge verändern. Wir müssen im Glauben leben, nicht im Schauen. Wenn wir nur auf dieser menschlichen, sichtbaren Ebene hängen bleiben, dann wird wirklich nichts passieren. Die Ehen, die kaputt sind und die wieder heil werden, das sind die, die sagen, nee, ich finde mich damit nicht ab. Ich fange an zu kämpfen um meine Ehe. Ich fange an wieder zu bauen. Ich mache Schritte im Glauben, selbst wenn ich nichts sehe. Selbst wenn sich erstmal nichts ändert. Gott, du sagst mir, ich soll meine Frau lieben. Und selbst wenn sie erstmal mir die kalte Schulter zeigt, ich fange an, praktische Schritte zu setzen. Ich fange an, im Glauben auf dich. Und das Wunderbare ist, wenn wir das tun, dann tut Gott seines dazu. Und dann fängt es an, Dinge zu verändern. Wir haben am Sonntag darüber gesprochen, dass Buße praktisch ist. Du kannst nicht sagen, oh, ich tue Buße und ich bete dafür, aber keine Schritte unternehmen. Beten ist gut, beten ist wichtig. Es verändert nämlich unser Herz vor allem. Aber dann müssen wir anfangen, Buße zu tun, umzukehren und in eine andere Richtung zu gehen. Und vielleicht nur ein kleiner Schritt. Vielleicht sagst du, oh, es ist zu schwer, gleich mit ihm ins Bett zu steigen. Dann fang an, seine Hand zu halten. Fang an, ihn zu streicheln. Es gibt andere Arten, wie du Zärtlichkeit ausdrücken kannst. Aber du musst anfangen. Du musst Buße tun. Du musst in die andere Richtung gehen. Ne? Ich würde sagen, dass die Dinge nicht schwer sind. Jemand hat letzte Woche gesagt, oh, du redest immer drüber, es ist schwer, mich einem Mann hinzugeben, wenn da irgendwo die Sachen nicht stimmen, es ist schwer. Es ist auch schwer, eine Frau zu lieben, die dich ablehnt. Es ist schwer. Und der Feind spottet und sagt, wer bist du? Du willst hier geistig wieder was aufbauen? Wenn da ein Fuchs dran ranspringt an diese Mauer, wird gleich wieder einstürzen. Diese schwachen Juden, was wollen die? Du hast nicht, was es braucht. Ja, stimmt. Amen. Aber Jesus hat es. Und ich bin sein Werkzeug. Und da müssen wir einander echt ermutigen. Und wir müssen anfangen, Schritte im Glauben zu gehen. Vielleicht deine Kinder wieder aufzubauen. Da sagst du, Mann, das ist ein Chaos. Ich habe meine Kids echt vernachlässigt. Ich habe sie nicht gezüchtigt, ich habe ihnen dann keine Grenzen gesetzt und jetzt schau, was für ein Chaos es ist. Und es kann überwältigend sein und der Feind sagt, pff, denkst du, kannst jetzt noch was ändern? Und der Punkt ist zu sagen, hey Gott, das war Sünde, ich bekenne es. Aber Jesus, du liebst meine Kids und ich fange an zu beten. Und Gott, gib mir, du mir dein Herz, gib du mir deine Weisheit. Und ich kann zu den Kids gehen und sagen, hey Kids, es tut mir leid. Ich habe versagt. Ich habe euch nicht die Grenzen gesetzt, die ihr gebraucht habt, aber Gott hat zu mir gesprochen und ab heute werde ich es ändern. Du fangst an, Schritte zu setzen. Was immer es ist. Ich vertraue darauf, dass der Heilige Geist es persönlich macht, konkret macht. Aber wir müssen dahin kommen, dass wir wieder anfangen zu bauen. Und zwar nicht im Schauen, da werden wir entmutigt und werden frustriert, sondern im Glauben. Schritte im Glauben setzen. Und das machen sie natürlich. Sie laufen zu Gott. Und dann lesen wir in Vers 38, sie bauten die Mauer weiter auf, die ganze Mauer bis zur Hälfte. Und das Volk war mit ganzem Herzen bei der Arbeit. Da hat Gott wirklich ein Werk getan. Hat ihnen Einheit gegeben. Bis zur Hälfte gebaut. Es ist immer ein kritischer Moment, wenn was zur Hälfte gebaut ist. Wenn wir an den Punkt kommen, wo wir ein bisschen müde werden. Und wir haben gelesen, als die Feinde sahen, dass sie Fortschritte machten, wurden sie wieder zornig. Und dann lesen wir im Vers 2, und sie schlossen sich zusammen, alle miteinander, um zu kommen und gegen Jerusalem zu kämpfen und darin Verwirrung anzurichten. Das ist immer die Absicht des Feindes, zu verwirren, zu entzweien. Gott ist ein Gott der Ordnung, nicht der Unordnung, heißt im 1. Korintherbrief. Wenn Verwirrung da ist, ist es nicht von Gott. Wenn Unordnung da ist, ist es nicht von ihm. Und manchmal sind wir verwirrt, oder? Was können wir machen, wenn diese Gedanken in uns ringen? Kennt diese Comics mit dem Engel auf der einen Seite und dem kleinen Teufel auf der anderen Seite? Diese zwei Stimmen, die du hörst. Kauf deiner Frau Blumen. Nee, du sollst dich eigentlich scheiden lassen. Die will eh nichts mehr von dir, die Alte. Hey, du solltest deinem Bruder vergeben. Nee, der soll zuerst kommen. Und manchmal können wir verwirrt werden und wir können, aha, was soll ich wirklich tun? Na, interessant, im Evangelien, als Jesus versucht wird, sehen wir, dass der Teufel sogar Schriftstellen gebraucht. Ne? Manchmal braucht er sogar solche Dinge, um uns zu verwehren. Und was machten sie? Da beteten wir zu unserem Gott und stellten eine Wache gegen sie auf, Tag und Nacht, zum Schutz vor ihnen. Beten zu Gott. Wir stellen einen kleinen Wächter auf in unseren Gedanken. Na, dieser ganze, wenn wir über geistigen Kampf sprechen, das meiste geht da oben ab. In unseren Gedanken. Brauchen wir einen kleinen Wächter da oben, der sagt, ja, du Gedanke, du bist okay, du stimmst mit Gottes Wort überein und du bist nicht okay, du darfst nicht rein. Wir müssen wachsam sein. Ne? Jesus sagt, wacht, seid wachsam. Wachet und betet. Wir müssen wachsam sein. Feind macht keinen Urlaub, wir können auch keinen Urlaub machen. Also, einfach Weisheit. Sie stellen eine Wache auf, Tag und Nacht, zum Schutz vor ihnen. Und in Wirklichkeit, vieles von dem, was die da erzählen, ist alles heißer Wind. In Wahrheit passiert von all diesen Drohungen nichts. Aber das ist die zweite Art, wie der Feind wirkt in unserem Leben. Er versucht uns zu verwehren, er versucht uns zu bedrohen. Und Mann, wenn du Gott wirklich nachfolgst, dann wird es wirklich deine Familie verletzen. Und ich kenne Missionare, die Missionsfeld verlassen haben aus Angst vor geistigem Kampf. Oder Mann, wenn ihr hier wirklich Reich Gottes baut, Schritte im Glauben macht, ihr habt nicht die Finanzen, die es braucht, dann werdet ihr bankrott gehen. Solche Gedanken. Gedanken der Bedrohung. Aber alles heiße Luft. Sie beteten, stellten eine Wache auf und schafften weiter. Haben sie nicht abhalten lassen. Teufel ist ein brüllender Löwe mit viel Mundgeruch. Aber er ist an einer Kette und die Kette hält Jesus. Und er sagt, es wird euch keine Versuchung überkommen, die eure Kraft übersteigt. Es wird ihm einen Ausweg geben. Und das Volk von Judas sagte, die Kraft der Lastträger schwindet und es ist noch so viel Schutt da. Wir allein schaffen es nicht mehr, an der Mauer zu bauen. Entmutigung ist auch eine Taktik. Feind versucht uns zu entmutigen. Es ist zu viel. Wir schaffen es nicht mehr, weiter zu bauen. Es ist so viel Schutt da. Und kann das passieren? Dass wir so viel Schutt sehen in unserem Leben, dass wir entmutigt werden, Jesus nachzufolgen? Oh Mann, Jesus, da ist noch so viel Schrott da. Es ist zu viel. Ich packe es nicht. Ich kann nicht als Christ leben. Habt ihr das schon mal gehört? So viel Schutt in unserer Beziehung. Das schaffen wir nicht. Vielleicht soll ich doch aufgeben. Und dieser Versuchung, Mann, so ist überwältigend. So viel Schutt. Ich bin auf einer Dienstreise und getrennt von meiner Frau und dann läuft das Fernsehprogramm und da kommen diese ganzen aufreizenden Botschaften und ups, ich schaue aus dem Fenster, das Werbeplakat da draußen. Es ist zu viel auf einmal, es ist überwältigend. Ich pack es nicht. Nee, Gott wird nicht zulassen, dass wir über unser Vermögen versucht werden. Und einen sagen anderen, Mann, wir haben schon seit 15 Jahren Eheprobleme. Und wir waren die letzten 10 Jahre nicht mehr im Bett und er hat mir schon 12 Jahre nicht mehr gesagt, dass er mich liebt. So viel Schutt da, so viel Schrott und wir haben uns so verletzt und vielleicht sollten wir aufgeben. Und wie gesagt, das Gegenteil von Liebe ist nicht unbedingt Hass, sondern Gleichgültigkeit. Wenn wir einfach aufgeben. Sagen, es ist zu viel. Es geht nichts mehr. Und kennt ihr das, wenn es überwältigend wird? Wenn eins auf das andere kommt und du bist gestresst im Job und dann klappt es daheim nicht und du bemühst dich vielleicht ein bisschen und es kommt nichts zurück und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du sagst, okay, dann gebe ich auch auf. Und wir leben vielleicht noch zusammen so wie eine Wohngemeinschaft. Wir funktionieren vielleicht nach außen hin ganz gut, aber zwischen uns läuft eigentlich nichts mehr. Wir haben gar keinen Bock mehr aufeinander. Wir gehen einander aus dem Weg, wir arrangieren uns irgendwie. Es gibt viele Ehen, die so dahin vegetieren. Aber es ist Gottes Bestes. Es ist etwas, was Gott für dich hat. Und es ist eine Lüge, die Wahrheit ist, sie können weiter. In Jesaja 40 heißt es, hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er müdet nicht und ermattet nicht, unergründlich ist seine Einsicht. Er hat ewige, unendliche Energie und Weisheit. Und dann heißt es weiter, er gibt dem Müden Kraft und dem Ohnmächtigen mehr die Stärke. Jünglinge ermüden und ermatten und junge Männer straucheln und stürzen, aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Paulus sagt, selbst wenn unser äußerer Mensch vergeht, unser innerer Mensch wird täglich erneuert. Und manchmal brauchst du einfach ein Wort der Ermutigung, um zu sagen, nee, du schaffst es. Geh noch einen Schritt weiter. Gib nicht auf. Und du machst den Schritt und du gehst weiter und du gibst nicht auf und du merkst, okay, es geht ja doch noch. Es geht ja noch. Der Herr ist bei mir. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Es geht noch. Er rüstet mich zu. Und so war es auch hier. Wir schaffen es nicht mehr an der Mauer zu bauen. Die waren schon halb fertig. Manchmal sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht. Die waren schon halb fertig. Und vielleicht hat noch der eine Stein gefehlt. Vielleicht fehlt in deiner Beziehungsarbeit noch der eine Stein, bis der große Durchbruch kommt. Zu früh aufzugeben. Es ist immer zu früh aufzugeben. Und es geschah, als die Juden, die neben ihnen wohnten, kamen und uns wohl 10-mal sagen, von allen Orten, wohin ihr euch wenden mögt, sind sie gegen uns. Wieder diese Bedrohung, es scheint überwältigend, von allen Orten sind sie gegen uns. Und da stellte ich an Stellen, die niedriger waren als der Platz hinter der Mauer, an den offenen Stellen, da stellte ich Volk auf, nach Sippen geordnet mit ihren Schwertern, ihren Lanzen und ihren Bogen. Das ist auch Weisheit. Nehemia hat das Ganze gut analysiert, er weiß, wo die schwächsten Stellen sind. Weißt du, wo die schwächsten Stellen sind in deiner Ehebeziehung? In deiner Beziehung mit deinen Kids? In deinen Beziehungen mit den Geschwistern? In deinem eigenen Leben? Dann sind das genau die Punkte, die du verstärken musst. Wo du anfangen kannst zu arbeiten und zu verstärken. Auch eigene Schwachheit bewusst sein. Wenn ich weiß, okay, das ist ein Bereich, wo ich schwach bin. Wenn ich weiß, ich habe ein Problem mit Alkohol, dass ich zu viel trinke, dann gehe ich nicht in die Bar. Das ist der Punkt, den ich stärke. Ganz praktisch. Und als ich ihre Furcht sah, das ist auch eine Taktik des Feindes, Furcht. Jagt die Furcht ein. Oh Mann, wenn ich Gott radikal nachfolge, dann werden mich die Leute ablehnen und mein Mann wird sich scheiden lassen und wir werden finanziell bankrott gehen. Mann, wenn ich Gott wirklich ernst nehme und sein Reich zuerst suche und meinen Zehnten gebe, die Juden hatten das Problem. Ne? Oh Mann, dann gehe ich pleite. Nee. Die Bibel sagt, wenn wir Gottes Reich zuerst suchen, dann wird er alles hinzufügen. Aber Furcht ist immer Taktik des Feindes. Furcht, oh Mann. Wenn ich ganz loslasse und dem Herrn vertraue, dann wird was Furchtbares passieren. Dann wird mein Leben auseinanderfallen. Dann wird meine Familie auseinanderfallen. Wenn ich dem Herrn diene, wenn wir das zum Fokus machen. Oh Mann, wenn ich versuche, Zeugnis zu sein auf meiner Arbeit, dann werde ich gefeuert werden und dann ist meine Karriere vorbei. Angst, Furcht. Wenn ich auf diesen Bruder oder diese Schwester zugehe, dann wird sie mich ausnutzen. Wenn ich mich versöhnlich zeige, wenn ich meine Schwächen zeige. Furcht. Aber Paulus sagt dem Timotheus, Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Angst ist nie eine Frucht von Gott. Wahre Liebe treibt alle Furcht aus. Und wenn wir wissen, dass unser Gott uns so sehr liebt, dass er Mensch geworden ist, um an ein Kreuz zu gehen für uns, wissen wir Römer 8, dass er uns dann mit ihm, mit Jesus auch alles schenken wird. Und David sagt, dass wenn der Herr mit mir ist, wer gegen mich? Der Herr ist mein Fels und meine Burg. Was können Menschen mir antun? Oder irgendwelche anderen Mächte? Denk an Römer 8. Ich lese es vor, weil es zu gut ist. Was sollen wir hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wer wird uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Teufel ist ein Ankläger. Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der verdamme? Der Teufel? Jesus Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert, all diese Dinge, vor denen wir uns fürchten. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Liebe treibt die Furcht aus, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Es ist keine Angst in Liebe. Wir sind so geliebt von unserem Herrn, von unserem Gott, von unserem Retter. Er hat alles für uns gegeben. Warum keine Angst haben? Sorgt euch um nichts, sondern bringt mit Flehen und Danksagen eure Anliegen vor Gott. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Gibt es irgendwas in deinem Leben, was dir Angst macht gerade? Es gibt so viele Dinge, wo wir uns Sorgen machen können, oder? Aktienmärkte gehen rauf und runter.
Ich habe Angst, dass ich nicht mehr aus dem Heim rauskomme. Aber ja. Auf der anderen Seite habe ich mir auch nicht geschafft,
nicht rauszugehen. Ja. Oder Angst vor Menschen, Menschenfurcht. Angst, wirklich zu Gott zu stehen. Angst, dich zu versöhnen. Gibt so viele. Zukunftsangst, finanzielle Sorgen. Ich meine, es gibt so viele Dinge. Ne? Und es gibt gut meinende Menschen, die es so wie hier, die sagen, oh, wie wird das funktionieren? Wie wird das klappen? Mein lieber Vater fängt gerade wieder an, nervös zu werden. Und ich weiß, er tut es, weil er mich liebt. Er ist ein wunderbarer Mensch. Aber wie vor 10 Jahren, wo ich hier in die Mission gegangen bin. Jetzt, wo ich heiraten will. Oh, wie wird das funktionieren? Wie wirst du deine Frau versorgen? Wie? Ich weiß nicht, alles, was ich weiß, ist, der Herr hat mich die letzten 10 Jahre versorgt und er war treu und er wird weiter versorgen. Sei es durch Unterstützung, sei es durch einen Job, sei es durch was immer. Aber Gott wird treu sein. Es gibt so viele Dinge, wo wir Angst haben könnten und diese Juden kommen und sagen, hey, hast du nicht gehört, von allen Seiten wollen die kommen und die haben die Panik, die sind aber ausflippen, die sind voll Angst. Und Vers 8, als ich ihre Furcht sah, da machte ich mich auf und sagte zu den Edlen und zu den Vorstehern und zum Rest des Volkes, fürchtet euch nicht vor ihnen, an den Herrn denkt, den Großen und Furchtbaren. Andere Perspektive. An den Herrn denkt. Elia hat gesagt, die mit uns sind, sind mehr als die gegen uns sind. Und dann hat er gebetet und Gott hat seinem Diener Gehasi die Augen geöffnet. Und er hat diese ganzen feurigen Streitwagen um sie gesehen, diese himmlische Streitmacht. Mehr sind die mit uns sind, als die gegen uns sind. An den Herrn denkt, den Großen und Furchtbaren. Hey, unser Vater ist der allmächtige Gott. Woher müssen wir uns fürchten? Wovor müssen wir uns Sorgen machen? Jesus sagt, mit unseren Sorgen können wir unser Leben um kein bisschen verlängern. Euer Vater im Himmel weiß, was ihr benötigt. Also sucht sein Reich zuerst und vertraut ihm. Und alles wird hinzugefügt werden. Fürchtet euch nicht vor ihnen, an den Herrn denkt, den Großen und Furchtbaren, und kämpft für eure Brüder, eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Denkt an den Herrn und kämpft. Denkt an eure Familien, sagt er. Wir sind nicht allein. Wir sind als Familie so stark wie jeder Einzelne. Wir sind als Gemeindefamilie so stark wie jeder Einzelne. Es betrifft uns alle. Wie gesagt, wir sind gemeinsam in einer Armeeeinheit, die gerade an der Front ist. Wenn einer sich fallen lässt und aufgibt, schwächt er alle. Also denkt an den Herrn, der ist groß, der ist furchtbar, der wird euch den Sieg geben. Und denkt an eure Familien. Wir können uns nicht leisten, aufzugeben, gleichgültig zu werden, uns fallen zu lassen. Wir können uns nicht leisten, eine gespaltene Gemeinde zu haben oder eine ungeistliche Gemeinde zu haben. Wir können uns das nicht leisten. Guck nach draußen hier, die halbe Stadt geht verloren. Wir können uns das nicht leisten. Wir können uns nicht leisten, schlechte Ehen zu haben, Leute. Wir können uns das nicht leisten. Denkt an eure Kids. Was ist mit denen, wenn ihr sagt, ah, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr, ich gebe auf, ich lasse mich scheiden. Wir können es nicht leisten. Und es gibt keine Notwendigkeit aufzugeben. Wir sind mehr als Überwinder durch unseren Herrn, der uns geliebt hat. Also kämpft für eure Brüder und eure Söhne und eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Vers 9, und es geschah, als unsere Feinde es hörten, dass es uns bekannt geworden war und dass Gott ihren Rat zunichte gemacht hatte, da konnten wir alle zur Mauer zurückkehren, jeder an sein Werk. Seht ihr, war nur heiße Luft. Widersteht dem Teufel, sagt uns Jakobus, und er wird von euch fliehen. Und es geschah von diesem Tag an, die eine Hälfte meiner jungen Männer war an dem Werk beschäftigt und die andere Hälfte hielt die Speere, die Schilde und die Bogen und die Schuppenpanzer bereit. Hälfte hat gearbeitet, die andere hat Wache geschoben. Und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus Juda, das an der Mauer baute. Und die Lastträger trugen ihre Last folgendermaßen. Mit der einen Hand arbeiteten sie am Werk, während die andere die Waffe hielt. Und von den Bauleuten hatte jeder sein Schwert um seine Hüfte gegürtet. So bauten sie. Und der, der ins Horn zu stoßen hatte, war neben mir. Und ich sagte zu den Edlen und zu den Vorstehern und dem Rest des Volkes, das Werk ist groß und weitläufig. Ja, das ist immer so, wenn Gott uns ein Werk zu bauen gibt, meistens zu groß für uns. Und wir sind auf der Mauer zerstreut, jeder weit ab von seinen Brüdern. An den Ort, woher den Schall des Horns hört, dorthin sammelt euch zu uns. Unser Gott wird für uns kämpfen. Hier sehen wir wieder die Kraft, die in Einheit ist. Dort, wo ihr das Horn hört, dort sammeln wir uns und unser Gott wird für uns kämpfen. Wir sind stark, wenn wir Einheit haben, als Gemeinde, als Familien. Und ich mag das hier. Wir haben die gebaut, mit der einen Hand arbeiteten sie, mit der anderen hielten sie die Waffe. Hey, das ist eine gute Kombination. Der einen Hand arbeiteten sie, dienten dem Herrn, bauten, in der anderen Hand hielten sie ihre Waffe. Das ist ein Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Ich mag das. Wir müssen Leute sein, die vertraut sind mit Gottes Wort. Als Familien. Ich möchte euch ermutigen, ihr Eltern. Gerade die Männer. Familien zu leiten. Einfach gemeinsam Gottes Wort zu lesen. Jennifer und ich versuchen es umzusetzen. Immer telefonieren, dass wir immer ein Kapitel in Gottes Wort lesen. Ohne groß zu predigen oder irgendwas. Einfach, wir wechseln uns ab. Jeder liest einen Absatz und dann tauschen wir nachher aus. Aber wir brauchen dieses Schwert, diese Waffe in unserer Hand. Und wir sind nicht übergeistig, dass wir nur da sitzen und ganzen Tag Bibel lesen und sonst nichts. Nee, wir müssen auch die Schaufel in der Hand halten. Das ist sehr praktisch, ist sehr am Boden, wovon wir hier lesen. Für mich persönlich, nach einem halben Jahr in der Bibelschule, war okay. Ich musste wieder zurückgehen und was anpacken. War eine wunderbare Zeit. Nicht, dass Bibelschule schlecht ist. Ist eine tolle Zeit. Aber dann kommt auch die Zeit zu bauen, wieder. Wir brauchen die Waffe und die Schaufel in der anderen Hand. Na, beides ist schlecht. Es gibt Leute, die sind so Anpacker und Macher. Ich bin eher so einer, mir fällt es leichter zu bauen, als zu beten und geistig zu sein und Bibel zu lesen. Nee, ich liebe Bibel lesen. Das ist vielleicht die Ausnahme. Aber es gibt Leute, die sind eher so auf der einen Seite, auf der praktischen Seite und haben nicht so die geistliche Ader und dann gibt es die, die so übergeistlich sind, dass sie eigentlich zu nichts mehr gut sind. Und wir brauchen eine gute Kombination von beiden. Wir brauchen die Schaufel in einer Hand und das Schwert in der anderen Hand. Die Bibel in der anderen Hand. Und so wird gebaut. Ich mag das. Vers 15, so arbeiteten wir an dem Werk. Die Hälfte von ihnen hielt die Lanzen bereit vom Aufgang der Morgenröte, bis die Sterne hervortraten. Zu derselben Zeit sagte ich auch zum Volk, jeder soll mit seinem Helfer die Nacht über innerhalb Jerusalems bleiben, sodass sie uns nachts als Wache dienen und tagsüber am Werk. Wieder Einheit, haben zusammengehalten. Und weder ich noch meine Brüder, noch meine Diener, noch die Männer der Wache, die in meinem Gefolge waren, wir zogen unsere Kleider nicht aus, jeder hatte seine Waffe zu seiner Rechten. Das war ein bisschen rustikal. Die haben vielleicht sogar in den Kleidern geduscht oder gebadet. Geduscht haben die damals noch nicht. Aber jeder in seinen Kleidern. Jeder hatte seine Waffe zu seiner Rechten. Und ich möchte abschließen, indem wir gemeinsam Epheser lesen im Kapitel 6. Da spricht es von unserem Gewand und von unserer Rüstung. Dingen, die wir anhaben müssen. Wir können uns nicht leisten, die abzulegen. Tag und Nacht müssen wir mit diesen Dingen rumlaufen. Weil der Feind schläft auch nicht. Lesen wir das Ganze ab Vers 10, den ganzen Absatz. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und wenn ihr diese einzelnen Rüstungsteile, Paulus gibt hier den Gläubigen ein Bild von einem römischen Soldaten, waren sehr vertraut damit, gebraucht es als Illustration. Aber all diese einzelnen Teile haben wir eigentlich in Jesus. Spricht vom Schwert des Geistes, das Wort. Jesus ist das Wort, das lebendig Mensch gewordene Wort. Der Helm des Heils. Jesus hat uns Heil gebracht. Er ist unser Heil. Jedes einzelne Teil von dieser Rüstung haben wir in ihm. Also werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Nicht in uns selbst, das ist seine Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Teufel ist listig. Haben wir auch gesehen in Nehemia. Sie haben gesagt, lasst uns zusammentun und irgendwie so gegen sie kommen, ohne dass sie es merken. Teufel ist listig. Teufel ist nicht dieser kleine rote Mann oder große rote Mann mit den Hörnern und dem Schweif. Das wäre einfach, den auszumachen. Ne? Sind mehr solche Dinge, dass du einfach durch deinen Tag gehst und plötzlich hast du diesen Gedanken in deinem Kopf oder diesen Hass gegen wen immer, vielleicht ohne wirklichen Grund. Oder es ist eine Kleinigkeit und es blast dich alles auf. Der Feind ist trickreich. Kommt hintenrum. Er ist keiner, der fair kämpft. Aber zieh die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Wahrheit, Gottes Wahrheit. Damit zerstören wir Gedankengebäude, sagt der Paulus. Menschliche Philosophie, nee, wir halten Gottes Wahrheit dagegen. Auch Wahrhaftigkeit, wir sind ehrlich. Wie gesagt, ich glaube, es fängt damit an, dass wir ehrlich sind vor Gott. Einfach ehrlich sagen, Herr, ich habe keinen Bock, meine Frau zu lieben. Ich habe keinen Bock, meinem Bruder zu vergeben. Ich habe keinen Bock, mit meinem Mann zu schlafen. Bin ehrlich. Aber ich tue auch Buße und sage, Gott, das ist Sünde. Das ist Bekenntnis. Stimme dir überein und ändere du mein Herz. Und dann fange ich an zu beten. Und ihn zu suchen und um seine Liebe zu beten für diese andere Person. Und dann fange ich an, praktische kleine Schritte im Glauben zu tun. Wie gesagt, Buße zu tun, umzukehren, in die richtige Richtung zu gehen. Und ich vertraue dabei immer auf den Herrn, nicht auf mich selbst. Das, was ich tue, dann brennen wir aus. Aber wenn wir auf ihn vertrauen, auf ihn haben, dann vermehrt er unsere Stärke. Und wir ermüden nicht und ermatten nicht. Und er rüstet uns zu. Also Wahrhaftigkeit ist wichtig. Wir sind wahrhaftig, wir müssen auch einander nichts vormachen. Wir sind umgürtet mit Wahrheit. Einfach Ehrlichkeit vor Gott und voreinander und mit Gottes Wahrheit können wir den Lügen des Feindes entgegenhalten. mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, wenn der Feind uns verdammt und sagt, du bist ein Sünder und guck mal, du hast schon wieder versagt, Gott wird dich nicht gebrauchen und es wird nie funktionieren und diese ganzen Dinge, du bist zu weit gegangen, können wir sagen, nee, Jesus Christus ist unsere Gerechtigkeit, er ist für mich gestorben, er hat meine Sünde auf sich genommen und mich umkleidet mit seiner Gerechtigkeit. Beschult mit den Füßen der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums, des Friedens, frohe Botschaft von dem, was Jesus getan hat. Und das ist auch so eine Sache, wenn wir Menschen sind, die das Evangelium weiter erzählen, das erfrischt uns immer wieder, da werden wir immer wieder selber gestärkt und erfrischt. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Vertrauen. Wie gesagt, wir müssen im Glauben leben und nicht im Schauen. Nicht nur das, was wir mit unseren irdischen Augen schauen. Sonst ist unser Leben lächerlich und frustrierend und da müssen wir Angst haben. Weil wir leben im Glauben. Und wenn diese Lügen des Feindes kommen, die sagen, es gibt keine Hoffnung mehr für deine Ehe, es gibt keine Versorgung für dich, es gibt keine Weisheit für dich, du hast nicht, was es braucht, dann können wir sagen, nee, alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Und wenn wir sein Reich zuerst suchen, dann wird er uns alles hinzufügen. Und wir müssen Gottes Wort kennen und es dem entgegenhalten. Das hat Jesus getan, als der Teufel ihn versucht hat. Er hat immer gesagt, es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Und wir lassen es abprallen an unserem Glauben. Ich entscheide mich, Gottes Wahrheit zu glauben und nicht den Lügen des Feindes. Und wenn der Feind sagt, du kannst nicht widerstehen, dann halte ich entgegen und sage, nee, es wird mich keine Versuchung überkommen, die meine Kraft übersteigt. Und wenn der Teufel sagt, du kannst nicht Nein sagen, kann ich sagen, alles kann ich nehmen. Und wenn der Feind sagt, du hast keine Liebe mehr für deine Frau, kann ich sagen, nee, Gott sagt, lieb sie wie Christus die Gemeinde und er wird mich mit allem versorgen. Ich vertraue ihm. Ich halte die Wahrheit entgegen. Gottes Wort, das werden mit Schild des Glaubens, mit dem wir diese Lügen, diese feurigen Pfeile des Bösen auslöschen können, diesen kleinen Teufel, der neben dem Engel sitzt, diese Lügen in unseren Gedanken, in unserem Kopf und den Helm des Heils. Jesus hat uns heil gemacht. Er ist unser Heil, das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Wie gesagt, der Schild und das Schwert geht Hand in Hand. Wir lassen die Lügen abprallen und wir halten Gottes Wahrheit, Gottes Wort dagegen. Und mit allem Gebet und Flehen bittet zu jeder Zeit im Geist. Das ist unsere Artillerie. Wir können füreinander beten. Und Gebet macht den Unterschied. Ich bin so dankbar für euch Frauen, die sich jede Woche so treu treffen und wirklich beten. Und auch für die Männer, die kommen. Und Leute, wir beten jeden Sonntag, morgen, vor dem Gottesdienst. Ich möchte euch ermutigen zu kommen. Gebet macht den Unterschied. Da fängt es an. Betest du für deine Kids? Betest du für deinen Partner? Betest du für deine Familie? Betest du für unsere Gemeinde? Wenn wir beten, passiert was. Wir können es nicht völlig verstehen, wie es zusammenwirkt, Gottes Souveränität oder Gebet. Wir sehen in der Bibel, dass Gottes Gebet einen Unterschied macht. Bittet und es wird euch gegeben. Auf der anderen Seite sagt Jakobus, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Oder weil ihr böse bittet, selbstsüchtig bittet. Aber lasst uns beten. Da verändert sich was. Und wenn wir beten und im Glauben vorangehen in unserer geistigen Waffenrüstung mit Schwert in der einen Hand und mit der Schaufel in der anderen Hand, dass sie uns nicht abbringen lassen, nicht abhalten lassen, zu bauen und voranzugehen und weiter zu machen, Gott gehorsam zu sein, Gottes Reich zu bauen. Hey, dann werden wir Wunder erleben, weil Gott ist mit denen, die mit ihm sind. Ich mag, dass seine Augen durchschweifen, die ganze Erde, um denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Wir können mit ihm rechnen. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns Wahrheit sagst und dass du uns Einsicht gibst, wie wir bauen können. Was immer das ist, was wir gerade bauen sollen. Ob es Beziehungen sind, ob es Ehen sind, Familien, Gemeinde bauen, vielleicht eine Jüngerschaftsbeziehung mit einer anderen Person, die wir aufbauen wollen. Es gibt so viele Baustellen in unserem Leben. Ich bitte dich, Gott, dass du uns Weisheit und Einsicht gibst. Und wenn diese Widerstände kommen, dass wir nicht überrascht sind, sondern dass wir damit rechnen. Herr, dass ich sage, ja klar, wir wollen heiraten, also wir der Feind versuchen wollen, uns zu spalten und zu trennen und anzugreifen. Und wir wollen Schritte im Glauben tun, also wir da versuchen, uns Angst einzujagen. Wir wollen Grünstadt für Jesus erreichen, also wir da versuchen, uns zu spalten als Gemeinde. Gott, lass uns weise leben, wirklich mit geistlichen Augen. Aber dass wir nie an den Umständen oder an uns selber hängen bleiben, sondern dass wir immer aufschauen zu dir. Schauen auf den Herrn, den starken und mächtigen, den allmächtigen Gott, unseren Vater, der uns so lieb hat. Ich danke dir, dass das die Wahrheit ist und dass wir so leben können und dass der Feind fliehen muss, wenn wir nur stehen. Danke, Jesus.